Bevor ich in die Botschaft jetzt einsteige, noch kurz den Werbeblock. Hier ist ein Buch, das ich sehr, sehr empfehle. Das passt sehr gut zu der Botschaft gestern, die Autorität des Wortes Gottes. Und da geht es um eine einzige Sache, und die ist absolut grundlegend für unser Glaubensleben, die göttliche Inspiration. Entweder Menschen haben sich da was ausgedacht und hatten ein paar gute Gedanken über Gott, oder Gott hat durch diese Menschen gesprochen, und dann ist es das Wort Gottes und dann ist es verbindlich und dann gibt es keine Diskussion. Lass mich da ein, zwei Sätze vorlesen aus dem Klappentext. Die Lehre der göttlichen Inspiration gehört zum Fundament der christlichen Wahrheit. Wenn Sie die Lehre von der göttlichen Inspiration verlassen, dann sind Sie wie ein steuerloses Schiff auf stürmischer See, einem jeden Wind ausgeliefert. Leugnen Sie, dass die Bibel ohne Vorbehalt das Wort Gottes ist, so schreiten Sie ohne jede Grundlage und ohne Leitung durchs Leben. Es ist sinnlos, auch nur irgendeine Lehre der Bibel zu diskutieren, bevor Sie nicht bereit sind, vorbehaltlos anzuerkennen, dass die Bibel die letzte Instanz ist. Alles klar, nicht wahr? Also ich empfehle das sehr. Das ist ein Mann Gottes, der wenig bekannt ist in Deutschland. Ein treuer Diener des Herrn. Ich bin absolut beeindruckt. Ich glaube, 20 oder 30 Jahre lang hat er einen kleinen Rundbrief gehabt mit 2000 Empfängern. Und Monat für Monat hat er dort seine Studien in den Schriften, und das kommt auch daraus, veröffentlicht. Und bis an sein Lebensende hat er nie mehr als 2000 Abonnenten gehabt. Und heute werden seine Bücher zu Hunderttausenden gedruckt und verkauft in der englischsprachigen Welt. Im Deutschen ist er nicht sehr bekannt, Arthur Pink, aber es lohnt sich, diesen Autor mal anzuschauen. Wir haben noch ein anderes Buch von ihm, auch über das Wort Gottes, dort auf unserem Büchertisch. Okay, soweit der Werbeblock. Jetzt gehen wir hinein ins Wort Gottes, Teil 2, das Ärgernis des Evangeliums. Wir brauchen vom Wort Gottes her eine klare Sicht, in was für einer Welt wir leben und was die Situation der Menschen ist, die wir ansprechen wollen, entweder als Evangelisten oder auch als Lehrer. Es braucht eine Klarheit, wie Gott die Dinge sieht. Und Gott sieht grundlegende Dinge sehr, sehr anders, als wir sie sehen. Okay, aber ich beginne damit. Markus 4, die Annahme, die Akzeptanz des Wortes Gottes bringt Bedrängnis. Dort heißt es, wenn nachher, nachdem jemand das Wort angenommen hat, Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann nehmen diese Leute gleich Anstoß, oder man kann auch sagen, sie fallen ab. Weil die haben keine Wurzel in sich. Und was wäre die Wurzel, die ihnen Standfestigkeit gegeben hätte, zu akzeptieren, dass es um das Wort des Gottes willen Bedrängnis gibt in dieser Welt? Und diese Menschen haben irgendwie gedacht, irgendwie, ich komme zu Jesus, alle meine Probleme sind vorbei und jetzt wird es nur noch ganz easy sein und alles ist gut und ich bin nur gesegnet. Und es wird jeden Tag irgendwie besser und schöner und herrlicher und die Schwierigkeiten sind vorbei. Wer das glaubt, hat nie das wahre Evangelium verstanden. Der Kampf fängt erst an. Wir sind hineingeworfen, ob wir wollen oder nicht, in ein Schlachtfeld. Und da gibt es Bedrängnis. Bedrängnis von innen und von außen. Was ist von innen? Es ist das Fleisch. Das Fleisch, das ist der Teil in uns, von dem Paulus sagt, das ist in Feindschaft gegen Gott. Und das wehrt sich gegen geistliche Schritte, gegen geistliche Disziplin. Ich denke, wir haben das schon erlebt. Ja, wir haben was, die Gegenwart Gottes erlebt. Wir sind so erfüllt, wir legen uns abends ins Bett. Wir möchten gar nicht einschlafen, weil die Herrlichkeit Gottes ist auf uns. Und wir zwingen uns, wach zu bleiben, um das alles anzuschauen und zu trinken und aufzunehmen. Und wir denken, wow, das ist schon fast der Himmel. Und am nächsten Morgen wachen wir auf und denken, oh, keine Lust zum Beten. Weiß ich mal, wovon ich spreche? Das ist das Fleisch. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Es will nicht beten, es will sich nicht demütigen, es will nicht geheiligt werden. Es will einfach nur, oh, das ist das Fleisch. Und das haben wir alle. Und wenn wir unsere Perspektive richtig haben, was es bedeutet, wir sind von Neuem geboren, dann fallen wir nicht mehr, wie so viele Neubekehrte, in diese Falle, dass wir uns in dem Fleisch identifizieren und der Teufel kommt und sagt, was bist du für ein schrecklicher Christ? Du hast ja nicht mal Lust zu beten. Was ist denn das mit dir? Nein, das ist mein Fleisch, ich habe Lust. Und meinem Fleisch werde ich auch Lust machen. Ich herrsche und werde nicht beherrscht. So, da ist Bedrängnis von innen. Da ist dieser Widerstand des Fleisches und sagt, ja, wann hört denn das auf? Kann ich dir genau sagen, wenn Jesus wiederkommt, wenn wir in die Ewigkeit gehen. Bis dahin haben wir den täglichen Kampf mit unserem Fleisch. Deswegen sagt Jesus, täglich das Kreuz auf uns nehmen. Und viele, die sich bekehrt haben und begeistert sind, denen wurde das nie erzählt. Und dann sind sie enttäuscht. Ich dachte, jetzt ist alles ganz einfach. Ich dachte, jetzt gibt es keine Probleme mehr. Und jetzt sowas, nee, dafür habe ich keine Lust. Und sie verstehen gar nicht, das grundlegende Element des Evangeliums ist, sich vom Spaßgott zu verabschieden. Der Spaßgott sagt, du brauchst nur zu tun, wozu du Lust hast. Und Disziplin, jeden Morgen zu beten, das ist ja gesetzlich. Nein, das ist der Weg des Glaubens. Das ist normal. So, das Bedrängnis von innen. Aber da kommt auch Bedrängnis von außen. 1. Thessalonicher 1,6, dort sagt Paulus der Gemeinde, ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn, indem ihr das Wort in viel Bedrängnis und mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen habt. Haben das Wort aufgenommen und sofort kam die Bedrängnis, genauso wie Jesus sagt. Markus 4, dort ist es, es kommt um des Wortes willen Bedrängnis und Verfolgung. Das ist, was das Wort sagt. Wir müssen verstehen, dass die Wahrheit Gottes in einer Welt, die auf Lüge aufgebaut ist, nicht willkommen ist. Die Wahrheit Gottes ist nicht willkommen in einer Welt, die auf Lüge aufgebaut ist. Und diese ganze Welt ist auf Lüge aufgebaut. Und das fing damals im Garten an. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr braucht Gott gar nicht. Ihr seid selber Gott. Ihr könnt wissen, was gut und böse ist. Ihr könnt das selber alles in die Hand nehmen. Ihr könnt alles alleine machen. Ihr braucht gar keinen Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Auf diese Lüge ist das ganze System der Welt aufgebaut. Auch bei denen, die Gutes tun wollen, die gut gesinnt sind und die helfen wollen und die sich irgendwie um Nöte anderer kümmern. Das Grundelement ist Unabhängigkeit. Deswegen kommt der Heilige Geist und überführt von der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Das ist die Sünde. Und der Heide, der das zum ersten Mal hat, wieso soll das Sünde sein? Du glaubst, prima kannst du, ich glaube nicht, prima kann ich auch. Warum soll das Sünde sein? Weil Gott Gott ist und weil wir seine Geschöpfe sind. Weil wir geschaffen sind, in Abhängigkeit von ihm und unter seiner Herrschaft zu leben. Dafür sind wir geschaffen. Und wenn wir unser Ziel verfehlen und unser Leben in eigene Hand nehmen und das tun, was wir wollen, auch wenn wir nur Gutes tun würden, es ist einfach Auflehnung gegen Gott, es ist Rebellion, es ist einfach, ich brauche Gott nicht. Wie ein reicher Geschäftsmann mir erzählt hat, sehr, sehr erfolgreich, er sagte, also bevor er zum Herrn gekommen ist, ich brauchte Gott nur zum Wolkenschieben. Den Rest habe ich alleine gemacht. Das ist diese Gesinnung. Ich habe es im Griff, ich kann es. Ich brauche nichts, ich weiß Bescheid, ich kenne mich aus. Ich weiß schon, worum es wirklich geht. So, da ist diese Gesinnung da, der Unabhängigkeit. Und die Bibel redet sehr mit deutlichen Worten und sehr, sehr plastisch darüber. Lass uns mal zu Psalm 2 gehen. Die ersten drei Verse. Du weißt, dass das im Neuen Testament dann in einer bestimmten Situation des Widerstands und der Verfolgung dann wieder zitiert wurde. Aber das heißt nicht, damit war das Wort erfüllt. Das beschreibt nur das System dieser Welt. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn. Das sind die Influencer, das sind die einflussreichen Persönlichkeiten, die Gesetzgeber, das sind die führenden Persönlichkeiten in Wissenschaft und Medien und Politik und Kultur. Und die haben sich alle verschworen. Nicht bewusst, aber faktisch eben doch. Sie treten auf gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und jetzt kommt, was sie sagen. Das ist ihre Gesinnung, das ist ihr Herz. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Wir wollen nicht akzeptieren, dass irgendwer uns Ordnungen auferlegt. Wir schaffen uns unsere eigene Welt und unsere eigenen Ordnung. Wir sind niemandem Rechenschaft schuldig. Wir machen unser eigenes Ding. Und alles, was von Gott her kommen könnte an Ordnungen, ignorieren wir und werfen wir über Bord und bekämpfen wir. Das ist der Grund, warum es so starke Kräfte in unserer Kultur gibt gegen Familie, gegen Ehe, gegen gesunde, vernünftige Kindererziehung, wo das Ziel ist, dass Kinder lernen, gehorsam zu sein. Weil wenn Kinder nicht lernen, gehorsam zu sein, geführt zu werden, sie werden niemals fähig sein, sich selber zu führen. Und dann ist das Chaos da und dann bricht die Ehe auseinander und alle möglichen Probleme kommen dort, weil Menschen einfach ohne Orientierung sind, ohne Plan und ohne irgendeine Form von Disziplin. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist eine Rebellion gegen alle heilsamen Ordnungen Gottes, die Gott etabliert hat, auch für die Heiden in der Gesellschaft, Gesetze, Ordnungen, Lebensprinzipien. Das ist eine Rebellion. Und das heißt, diese Menschen sind eben von diesem Gift der Lüge völlig verblendet und infiziert. Und das, was eigentlich gut wäre, was ihr Leben schützen würde, was ihr helfen würde im Berufsleben, in der Ehe, in allen praktischen Lebensbereichen, den Segen Gottes zu erleben, auch als Heiden, das ist für sie eine Einschränkung. Und sie rebellieren gegen jede Ordnung Gottes. Warum? Weil sie völlig verblendet sind, weil sie nicht die Güte Gottes hinter den Ordnungen sehen. Sondern sie sagen, da ist ein Gott, der will uns knechten, der will uns Böses, der meint es nicht gut mit uns und wir wissen es besser. Und wir werfen alles über Bord, jede gesunde Moralvorstellung. Und besonders ist das passiert in der westlichen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Da gab es einen Aufstand, eine Rebellion gegen alles, was heilsam und was gut ist. Und das läuft immer noch weiter. Und fast ist nichts mehr übrig, was noch zerstört werden könnte. Wir sind an einem Punkt angekommen, wo nicht mehr viel übrig ist. Und das Chaos wird hereinbrechen auf die Gesellschaften im Westen. Der Teufel hat die Menschen belogen über die guten Absichten Gottes und sagt, Gott ist böse, wenn es ihn überhaupt gibt, der ist nicht gut, ihr braucht ihn nicht. Alleine seid ihr viel, viel freier und glücklicher. Dasselbe sagt Jesus auch, deckt diese Gesinnung auf der Rebellion. Denkt an dieses Gleichnis Matthäus, was ist es, Lukas 19, ein Edelmann zieht in die Ferne, um die Königswürde zu erlangen, um dann zurückzukehren. Das ist Jesus. Ja, er ist jetzt weg und er holt die Königswürde und er kommt wieder zurück, um zu herrschen. Und was tut die Bevölkerung? Die Bürger hassten ihn, Lukas 19, Vers 10, sie hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das ist der Geist dieser Welt. Es ist ein Geist der Rebellion, der Auflehnung. Und es macht einen Riesenunterschied in unserer Verkündigung, ob wir die Welt so sehen, ob wir unsere Zuhörer, die Menschen so sehen, auch wenn sie vielleicht bekehrt sind, aber sie kommen aus dieser Prägung. Oder ob wir sagen, ah, das sind einfach liebe, unwissende Menschen, die meinen das alle gut und das Gute in jedem Menschen ist irgendwie da. Es macht einen Riesenunterschied, in dem, wie wir sie ansprechen und was die göttlichen Anweisungen an sie sind. Der Teufel ist der Lügner und er hat diese, ist der Gott dieser Welt und er hat den Menschen den Sinn verblendet, dass sie die Schönheit, die Klarheit und die Kraft des Evangeliums nicht sehen können. Das ist der Zustand dieser Welt. Und wenn wir das verstehen, werden wir auf eine bestimmte Art und Weise dort hineinsprechen und wir verstehen unsere Predigt, unsere Verkündigung, auch in der Gemeinde für die Gläubigen. Es ist ein permanenter Kampf gegen den Zeitgeist. Es ist ein permanenter Kampf gegen Lügen, die Menschen inhaliert haben, auf die sie ihr Leben aufgebaut haben, ohne davon irgendeine Ahnung zu haben. Und einfach nur davon überzeugt sind, ja, ich habe mich ja bekehrt, ich glaube an Jesus. Aber die Fundamente ihres Lebens sind oftmals noch geprägt von diesem Geist der Rebellion und der Unabhängigkeit und der Lüge. Und wir bringen das Wort. Und deswegen gibt es Konflikte. Die Botschaft Gottes bringt Konflikte. Das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen. Und später kommen wir dazu, was das große Problem des Predigers ist. Menschenfurcht, Menschengefälligkeit. Weil wer möchte schon Konflikte? Wer liebt denn Konflikte? Ja? Wer möchte sehenden Augens auf Konflikte zusteuern? Vom Natürlichen, das möchte keiner. Aber unser Herr, der war so gesinnt. Er hat nie Angst gab von Konflikten, sondern hat genau gewusst, jetzt steuere ich wieder in den nächsten Konflikt. Aber unter der Führung des Vaters, ich tue nichts, was ich den Vater nicht tun sehe, ging er hinein in Situationen und seine Devise war nie Konflikt vermeiden, sondern seine Devise war heilende, freisetzende Wahrheit zu bringen. Hat nie versucht, Konflikte zu vermeiden. Wenn du das studierst in den Evangelien, du siehst es in so vielen Beispielen. Ja, nehmen wir nur dieses eine Beispiel. Ja, in der Synagoge, Jesus in der Synagoge. Und da sitzt zufälligerweise in der ersten Reihe ein Mann mit gelähmten Arm. Jeder kann das sehen, mit dem gelähmten Arm. Warum sitzt denn der da in der ersten Reihe? Der Text sagt es nicht, aber ich vermute ganz stark, seine Widersacher sind rausgegangen auf die Straße und haben einen gesucht und haben gesagt, pass auf, wir geben dir 5 Euro, setz dich doch mal dahin in die erste Reihe. Weil sie wollten testen, ob Jesus sowas Ungeheuerliches tut, dass er am Sabbat heilt. Dann hätten sie etwas. Ja? Und Jesus kannte ihre Gedanken, ohne dass sie irgendwas gesagt haben. Ja? Und da sitzt dieser mit dem gelähmten Arm und er sagt, du da, steh mal auf. Kannst du dir vorstellen, wie da die Luft geknistert hat? Ja, ja, jetzt kommt, was wir ihm gemacht haben. Der tappt genau in so Falle. Wow! Ja. Und Jesus hat gewusst, wie sie gesonnen waren, wie sie gesinnt waren. Er hätte doch sagen können, also er macht ein bisschen, wir singen noch einen Chorus und dann nimmt er einen Zettel und gibt es dem Gelähmten. Triff mich nach dem Gottesdienst in der Sakristei und dann bete ich für dich. Nein, öffentlich vor denen, die genau das wollten, machte das, um ihre Herzen, ihre gesetzliche Bosheit zu offenbaren. Ihnen war wichtiger, dass der Buchstabe des Gesetzes erfüllt wird, als dass ein Mensch Barmherzigkeit Gottes empfängt und geheilt wird. So Jesus steuert auf Konflikte zu. Er hat nicht gesagt, oh Vater, das wird wieder der nächste Skandal, kann man das nicht vermeiden. Ich habe schon so viele gehabt, ich bin müde davon. Bitte, können wir das nicht irgendwie friedlich lösen? Das war nicht Jesus. Immer konfrontativ hinein in die Situation, um religiöse, rebellische, verlogene, selbstgerechte Herzen offenbar zu machen. Und warum das? Aus Ärger, aus Frustration über die Pharisäer? Nein, aus lauter Liebe. Weil da besteht eine kleine Chance, dass da ein Pharisäer sitzt. Und es steigen Mordgedanken in ihm auf. Und er könnte doch vielleicht reflektieren, wie kann das sein, dass da ein Mann so viel Barmherzigkeit hat, so viel Liebe hat und so viel Gutes tut. Und ich, der ich doch vorgebe, an Gott zu glauben, habe Mordgedanken über einen so guten Menschen. Was ist mit meinem Glauben los? Da besteht eine Chance, dass jemand mit der Bosheit seines Herzens konfrontiert wird und dann umkehrt. Jesus hat nie aus Enttäuschung, nie aus Ärger, nie aus Frust Menschen konfrontiert, sondern immer als ein letztes Mittel, sie vielleicht zu gewinnen. Das war Ausdruck seiner Liebe. Jesus kommt in diese Welt, das Licht kommt in diese Welt, das Wort Gottes kommt in diese Welt und es macht Herzen offenbar. Und das muss unsere Verkündigung leisten. Das muss unsere Verkündigung leisten. Wir kommen später noch zu einem wichtigen Punkt. Aber das erstmal so vorneweg. Johannes 3, 19. Das ist das Gericht, das in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht offenbar, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden oder offenbar werden. Wer aber die Wahrheit tut und kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das ist die Situation, mit der wir zu tun haben. So, das Wort zu bringen ist ein Kampf. Und wir müssen gut vorbereitet sein. Wir werden darüber noch mehr hören heute Nachmittag. Der Prediger und Gebet, freue mich jetzt schon so sehr darauf. Ja. Ein sehr, sehr wichtiges, grundlegendes Wort über den Dienst Jesu wird an vielen Stellen komplett ignoriert, überlesen, wird nicht drüber gepredigt, weil das nicht in das religiöse Weltbild hineinpasst. Matthäus 10. 34, meint nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Wie? Kann doch nicht sein. Jesus ist doch der Friedefürst. Was sagt er denn da? Ich bin nicht gekommen, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ja, wie? Ich dachte, Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen, alles ist gut. Und jetzt sagt Jesus, der ist gar nicht gekommen, Frieden zu bringen. Ja, aber nachher regiert ja Jesus und da ist das Friedensreich. Also am Ende das Ziel ist doch das Friedensreich, die Harmonie der Menschen unter der Ordnung Gottes. Aber der Punkt ist der, bevor der Friede kommt, kommt der Krieg. Es wird nicht das Friedensreich kommen, weder im Einzelnen noch auf dieser Erde, bevor das Schwert sein Werk getan hat. Erst kommt das Schwert. Der Weg zum Frieden ist das Schwert. Das ist, was Jesus hier sagt. Er ist nicht gegen Frieden. Man darf das nicht falsch verstehen. Man muss ja das im Kontext sehen zu dem gesamten Heilsplan. Ja? Und natürlich ist er der Friedefürst. Aber der Weg zum Frieden ist nicht Kompromiss, nicht Händchen halten mit der Täuschung und der Lüge und der Rebellion, sondern Konfrontation. Und wer das aushält, wer das begehrt, weil er versteht, es gibt keinen anderen Weg, wer da durchgeht und das Schwert wirken lässt in seinem eigenen Herzen, der erlebt den wahren Frieden Gottes. Das Schwert des Geistes, das Wort Gottes, es trennt Lüge und Wahrheit. Es zeigt den Unterschied. Und das ist so wichtig, dass wir in unserer Verkündigung den Unterschied zeigen zwischen dem, was wirklich von Gott ist und was eine menschliche, seelische, letzten Endes dämonische Täuschung ist. Das ist so wichtig. Und das muss unser Dienst leisten, Licht zu bringen. Durch die Bibel, durch die Menschheitsgeschichte gibt es einen Konflikt zwischen menschengemachter Religion und zwischen dem von Gott verordneten und geschenkten Glauben. Da ist ein Konflikt. Und wir dürfen nicht was zusammenbringen, was auseinanderdividiert werden muss. Das fing ganz vorne schon an, Kain und Abel. Was war das Problem? Gott hat das Opfer von Abel angenommen und das von Kain hat er verworfen. Und statt dass Kain sagt, hey, was muss ich tun, damit ich auch Gott angenehme Opfer bringe? Was hat Kain? Kain war Schäfer. Er hat ein Tier geopfert. Blut musste fließen, um sich mit Gott zu versöhnen. Kain hat gearbeitet, Gemüse angebaut, Von der Frucht seiner Hände hat er geopfert. Das ist der Unterschied. Eine Religion ohne Opfer, eine Religion ohne Blut, ohne Zerbrochenheit. Weil das war ja das Verständnis. Das Tier repräsentiert ja mich. Das Tier musste sterben, damit Versöhnung mit Gott kommt. Und wie dann nachher ja auch, die legen dann die Hände auf die Tiere. Ja? Meine Schuld wird übertragen und dann stirbt das Tier. Das ist wahrer Glaube an Gott. Ohne Blut gibt es keine Versöhnung. Und das hat Abel nicht verstanden. Und dann kam Eifersucht und Mord und schließlich dann der Brudermord. Da fing es an. Und das zieht sich durch die Bibel hindurch. Nimm den Konflikt König Saul und König David oder den zukünftigen König David. Ja? Saul, eine menschengemachte Religion, die darauf aus ist, zu scheinen vor Menschen, Menschen zu beeindrucken. Ja, denkt an die Situation, der Prophet konfrontiert ihn wegen seines Ungehorsams. Und er sagt dann, nee, ich war ja nicht ungehorsam, ich habe gar nichts gemacht. Das Volk, der verantwortliche König, schiebt die Verantwortung auf das Volk und sagt, die haben an dem Gebannten sich. Nein, er ist der König und er hat keine klaren Anweisungen, er war schuldig. Ja. So schließlich knickt da ein und sagt, jawohl, Samuel, du hast ja recht. Okay, und dann kommt dieser verrückte Satz, jetzt komm und ehre mich vor den Menschen. Der hat gerade gesündigt und angeblich seine Sünde eingesehen. Und alles, was jetzt wichtig ist, vor den Menschen geehrt zu werden. Komm, Samuel, wir treten zusammen auf die Bühne, damit keiner denkt, wir haben einen Konflikt. Ich war mal in einer Gemeinde und das Schwert des Herrn kam, weil da so Religiosität war. Es war, du konntest kaum atmen. So schwer war die Luft von Religiosität. Und in solchen Situationen gibt der Himmel eine ganz spezielle Salbung. Nicht so nett und so aufbauend wie hier, sondern da kommt diese, wow, da geht das Schwert durch. Und in der ersten Reihe saßen die Bischöfe und die waren sowas von erbost. Und du konntest sehen, die haben gesehen, dass ich endlich fertig bin mit meiner Botschaft und dass endlich Schluss ist mit ihrer Qual. Die waren gequält vom Wort Gottes. Ja. Und dann haben sie gesagt, ja okay, wir haben es ja so festgemacht, am Nachmittag sprichst du nochmal. Ich sage, ich werde dich sprechen. Ja, warum nicht? Weil ihr dem Wort widersteht und ihr seid die Leiter. Und nachdem ich weg bin, werdet ihr der ganzen Gemeinde erzählen, dass ich vom Teufel bin und dass sie nichts hören sollen und nichts akzeptieren sollen von dem, was ich gesagt habe. Das werdet nein, wir lieben dich, du bist unser Bruder, bla bla bla. Genau das haben sie hinterher getan. Ich bin weg. Und da haben sie genau das getan, haben sich absolut gegen die Botschaft gestellt und haben der Gemeinde gesagt, hört darauf bloß nicht, das ist alles verkehrt, alles böse. Und ich habe das verstanden und habe gesagt, ich werde heute Nachmittag nicht sprechen. Ja, aber du musst sprechen. Ich sage, warum? Sonst denken die Leute, wir haben einen Konflikt. Ich sage, wir haben einen Konflikt. Das war ihre Idee. Nach außen eine schöne Show abziehen, bloß nicht irgendwie den Eindruck erwecken, dass sie mit dem nicht übereinstimmen. Ist das nicht ekelhaft? Ist das nicht heuchlerisch? Und Gott hasst so etwas. Und wir spielen keine Spiele, wir sind klar, wir sind gerade. Wir sind nicht käuflich, Halleluja. Ich sage immer, du kannst mich nicht kaufen. Ja, warum? Ich bin ja schon erkauft. Schon fertig. Der Preis ist bezahlt, ich bin erkauft. Mich kann man nicht kaufen. Halleluja, Halleluja. So Saul und David. Ja. Und dann Jesus und die frommen Juden. Ja. Oh, waren die gläubig. Und Jesus hätte sagen können, wunderbar, ihr glaubt an Gott, ihr glaubt an den Gott Abrahams, ihr glaubt an den Gott des Alten Testamentes, prima, wir sind eins, let's do it together. Ihr seid Kinder Abrahams, aber ich sage euch, ihr seid Kinder des Teufels. Da stiegen Begeisterungsstürme auf. Wow, ja, Amen, preach it. Das ist genau das, was wir hören. Mordgedanken steigen auf beim religiösen Menschen, wenn ihm seine Wahrheit zu nahe kommt und wenn er konfrontiert wird mit dem Schwert. Da kommt das Böse aus dem Herzen heraus. Ja. Paulus sagt, dass wir Feinde waren, bevor wir zu Jesus gekommen sind. Wir waren Feinde Gottes. Sogar wenn wir die liebsten und freundlichsten Menschen waren oder uns bemüht haben, das zu sein und geholfen haben und gegeben haben, gespendet an die Caritas und weiß ich nicht was alles. Wir waren Feinde Gottes. Und für deinen Stand vor Gott und für jeden Gläubigen, seinen Stand vor Gott richtig zu verstehen, ist, dass er rückblickend seine Vergangenheit im Lichte Gottes anschaut und sagt, ja, was ich gemacht habe, das war einfach so abgrundtief schlecht und so verkehrt und unheilbar und krank und böse und rebellisch, weil ich Gott ignoriert habe, bewusst ausgegrenzt habe aus meinem Leben. Und dann können wir die Gnade schätzen, wenn wir das sehen, wenn wir das verstehen. Wow, wir waren wirklich Feinde Gottes und wir wurden versöhnt. Lies mal zu Hause Epheser 2, die ersten Verse. Wir waren unter einem Geist. Jeder Mensch, der nicht in Christus ist, ist unter einem bösen Geist. Er wird beherrscht. Er wird ferngesteuert, ohne dass er das weiß. Oder denkt, er ist frei, er kann machen, was er will. Aber genau das sagt dieser Geist. Du kannst machen, was du willst. In deiner Rebellion gegen Gott. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und da ist die Linie, die wir überschreiten müssen, von menschengemachtem, selbstgemachtem Glauben hin zu wirklichem Glauben an das Evangelium, an den Glauben, den Gott uns schenkt. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Jemand kam zu mir, wollte Jüngerschaft. Er war in einer kleinen Gemeinde Anbetungsleiter. Zwar noch relativ neu im Glauben, aber das war halt so. Ja. Und er kam und er wollte Jüngerschaft haben. Und beim ersten Gespräch, mein Geist war so irritiert. Irgendwas haut hier überhaupt nicht hin. Irgendwas stimmt hier nicht. Und was ich in solchen Situationen mache, Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, leuchte du hier rein. Zeig du mir. Gib du mir die richtigen Impulse. Gib du mir die richtigen Fragen. Und ich fragte ihn, sage mal, wenn du so dein Leben vor deiner Bekehrung anschaust, kannst du ehrlichen Herzens sagen, das war so schlimm, das war so böse, das war so antigöttlich, dass du dafür die ewige Höllenstrafe verdienst, ohne dass Gott sich bei dir entschuldigen muss. Kannst du das sagen? Gute Frage, ne? Und der musste nicht eine Sekunde überlegen. Wie aus der Pistole geschossen kam die Antwort, nein, also das kann ich nicht sagen. So nach der Art, ich habe auch meine Schokoladenseiten. Klar, da sind ein paar Minuspunkte, aber du, da gibt es auch gute Seiten. Und dann so nach der Art der Waage, schlussendlich dann doch das Gute, ach, überwiegt dann und alles ist gut und wir kommen in den Himmel. Er konnte gar nicht glauben, dass Jesus für ihn gestorben ist, obwohl er das bekannt hat. Weil wenn Jesus für mich gestorben ist, heißt das ja, ich hätte sterben müssen. Er ist ja an meiner Stelle, ist er ja umgebracht worden. Er wurde bestraft, der Zorn Gottes hat ihn getroffen, der eigentlich mich hätte treffen müssen. Und das heißt, die Annahme von dem Sühnetod Jesu ist eine komplette Verleugnung unseres Gutseins. Eine komplette Absage an unsere besten Ambitionen und Seiten. Ist eine völlige Bekehrung von Finsternis, von Täuschung, von Rebellion zu Hingabe. Und weil wir ein so verwässertes und schwaches Evangelium haben, sitzen heute in den Gemeinden viele, viele Menschen, die angechristelt sind, christlich sozialisiert sind, die unsere Sprache gelernt haben, die unsere Lieder gesungen haben, die verstanden haben, wann man die Hände heben muss und wann man mal Amen sagen muss und wann man mal ein paar Groschen in den Opferbeutel tut. Aber da drin hat sich nichts geändert. Ich sagte zu diesem jungen Mann, pass auf, das ist keine Kleinigkeit, dass du so antwortest. Dass du gar nicht im Herzen überzeugt bist, was du gemacht hast, verdient ewige Höllenstrafe. Geh hin und bete jetzt. Das ist die Hausaufgabe. Geh nach Hause und bete, dass Gott dir die Augen auftut, wie er dein Leben vor deiner Hinwendung zu Jesus, wie er das sieht, was seine Sichtweise ist, was sein Urteil. Geh hin und frage ihn. Und wenn du das fragst, der Heilige Geist wird dir die Augen auftun. Diesen jungen Mann habe ich nie wieder gesehen. Der ist nie wieder gekommen. Und ein paar Monate später schickt mir jemand einen Link und er ist auf YouTube und er lehrt den größten esoterischen Humbug, den du dir nur vorstellen kannst. Der war nie bekehrt. Und kam auf einmal mit dem Schwert in Berührung und statt sich hineinzustürzen in das Schwert und zu sagen, ja, hier bin ich, sende dein Licht, sende deine Wahrheit, demontiere mich, hol mich aus aller Selbsttäuschung, aus allem Selbstvertrauen, aus aller Unabhängigkeit heraus, ich brauche dich, hat er sich gewehrt und ist zurückgegangen. Das ist ein tragisches Beispiel. Und ich sage dir, ich tingel seit 30 Jahren durch die geistige Landschaft in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und da sind viele Menschen, die nie wiedergeboren waren, die nie durchgebrochen sind zu dem lebendigen Glauben, die niemals im Lichte Gottes die Erbärmlichkeit ihrer Werkgerechtigkeit erkannt haben und sie sich deswegen auch nicht voll auf die Gnade verlassen können. Solange du glaubst, da ist noch was Gutes in dir, brauchst du keine Gnade. Bisschen Hilfe, bisschen Rückenwind, bisschen auf den Schulterklopfen, okay. Aber hilflos, das gibt's nicht. Und diese Leute stehen staunend vor so einem Wort von Jesus. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und in ihnen, oh doch, ich kann noch eine Menge tun. Also ich beweise es dir, ich lege mich richtig ins Zeug, ich krempel die Ärmel hoch, ich kann eine Menge. Wir können nichts tun. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es braucht göttlichen Glauben, es ist ein Geschenk. Ja. Gehen wir ein bisschen weiter, dann wird das noch ein bisschen klarer. Ach so, nee, komm, wir müssen noch zu Galater 4 gehen. Noch eine wichtige Schriftstelle über diesen Konflikt, der durch die Menschheitsgeschichte geht und durch die Bibel geht. Der Konflikt zwischen menschengemachten Glauben und dem Glauben, den Gott schenkt an die Erlösung in Jesus Christus. Die passen nicht zusammen, diese beiden. Und Paulus lehrt zu den Galatern, die ja zurückgefallen waren und das Gesetz. Die waren errettet aus Gnade und jetzt wollten sie mit ihren Werken weitermachen. Und er hat versucht, ihnen in dem ganzen Brief zu erklären, dass das niemals funktioniert. Jedes Werk, das wir hinzutun wollen zur rettenden Gnade, macht die Gnade ungültig. Was wir nicht missverstehen dürfen, dass es keine Werke in unserem Leben gibt. Oh ja, wenn keine Werke da sind, dann ist es alles nur eine religiöse Spinnerei. Wahrer Glaube produziert Werke. Aber hier redet Paulus von Werke, um gerettet zu werden, um angenommen zu sein bei Gott. Und da gibt es keine Werke, die uns helfen könnten, Gott gnädig zu stimmen. Sondern da ist nur Golgatha, nichts anderes. Und das ist im Lichte des Wortes betrachtet ein vernichtendes Urteil über unsere Vergangenheit, über unsere Herzenshaltung. Und da sagt er, pass auf, Sarah hatte zwei Kinder. Ja. Und dann sagt er, diese Worte bedeuten etwas, sie sind ein Gleichnis. Und dann erklärt er, was die Bedeutung ist. Vers 29, so wie damals der nach dem Fleisch geborene Ishmael, den nach dem Geist geborenen Isaak verfolgte, so ist es auch jetzt. Nicht, das war mal früher, sondern das ist ein Bild für was heute passiert. Heute stehen wir, besonders als Verkündiger des Wortes, in diesem Kampffeld zwischen menschengemachter Religion und zwischen dem göttlichen Glauben. Und die sind sowas von verschieden, obwohl sie nach außen betrachtet die gleiche Sprache sprechen. Liebe und Gnade und all diese Dinge. Aber sie passen niemals zusammen. der nach dem Fleisch geborenen verfolgt den nach dem Geist. So ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Und ich sage dir, wir sind kurz davor, dass das geschieht in der Christenheit. Der Heilige Geist macht ein scharfes Schwert. Und das Ziel dieses Seminars ist, dich zu einem scharfen Schwert zu machen im Herrn. Und du wirst Teil sein von diesem gewaltigen Konflikt. Die größte Spaltung in der Kirchengeschichte steht unmittelbar bevor. Was unmittelbar ist, weiß ich nicht. Vielleicht noch 30 Jahre, keine Ahnung. Das spielt auch keine Rolle. Wir müssen den Konflikt verstehen und heute uns positionieren. Und das ist eine Spaltung nicht zwischen evangelikal und charismatisch. Es ist eine Spaltung zwischen Menschenwerk und Gotteswerk. Zwischen menschlichem Glauben, menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Zwischen Demut und Stolz. Das wird kommen. Das Schwert des Herrn wird geschärft. Und es wird kommen, auch in unserem Land. Lass uns einmal, um das noch ein bisschen deutlicher zu verstehen, lass uns zu 2. Timotheus gehen, Kapitel 3, hatte ich gestern schon angekündigt. 2. Timotheus, Kapitel 3. Und da haben wir eine wichtige Prophetie, eine Beschreibung von dem, was bevorsteht in der Zeit, bevor Jesus wiederkommt, in den letzten Tagen. 2. Timotheus, Kapitel 3, bitte. Dies aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Oder schwierige Zeiten. Und das Interessante ist, dieses Wort hier, schlimm oder schwierig, wird normalerweise für Menschen gebraucht. Schwierige Menschen. So was will er sagen. Es wird Schwierigkeiten geben durch schwierige Menschen. Was ist das Problem? Was sind die Schwierigkeiten? Nun lesen wir mal. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Bis hierhin denkst du, was für eine perfekte Beschreibung der Welt. Aber jetzt guck mal weiter. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das kannst du von der Welt nicht sagen. Und es kommt noch krasser. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht oder von Frömmigkeit. Deren Kraft aber verleugnen sie. Hier wird es absolut deutlich. Paulus redet von religiösen Menschen. Die glauben, dass sie glauben, aber die glauben nicht wirklich. Warum wissen wir, dass sie nicht wirklich glauben? Weil sie nur den äußeren Schein haben von Gottesfurcht. Aber die Kraft, die in der wirklichen Gottesfurcht ist, die kennen sie nicht, die wollen sie nicht. Was würde nämlich diese Kraft bewirken? Würde sie von all diesen Sünden, in denen sie leben, sie freisetzen. Würde sie freisetzen. Ja. Weiter unten heißt es dann, von mancherlei Lüsten umhergetrieben. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, Lüste zu töten, zerstörerische, unheilige Lüste und Begierden und Wünsche zu töten. Das ist das Evangelium. Aber die haben ein Evangelium, dieses Leben in den weltlichen Begierden. Und das ist durchaus nicht nur sexuelle Unreinheit im Leben. Das ist, ich will groß sein, ich will gesehen werden, ich will anerkannt werden, ich will bewundert werden, ich will die erste Geige spielen. Solche Dinge. Und das Evangelium ist die Kraft Gottes, diese bösen, zerstörerischen Dinge zu überwinden und zu töten. Das ist das wahre Evangelium. Aber sie haben nur den äußeren Schein. Und darunter läuft das ganze alte Programm seit Adam immer weiter. Ich bringe mal ein wunderbares Zitat von einem Mann Gottes, den ich erst vor kurzer Zeit entdeckt habe, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, kommt auch in die Literaturliste in unserem Konzept. Pekka, ein wunderbares Buch, Gott erkennen. Hör mal, was er sagt. Wahre Frömmigkeit bedeutet, auf Gottes Offenbarung mit Vertrauen und Gehorsam zu reagieren, mit Glauben und Anbetung, Gebet und Lobpreis, Hingabe und Dienst. Wir müssen unser Leben im Licht des Wortes Gottes beurteilen und führen. Das und nichts anderes ist wahre Religion. Was für ein wunderbares Zitat. Da schneidet es genau durch zwischen menschengemachten, frommen Werken, die Gott nicht beeindrucken, die Gott ein Gräuel sind, und dem wahren Glauben. Der letzte Grund für ihr Problem von diesen Leuten, die als gläubig anerkannt werden wollen und die kommen in die Gemeinde und das bringt den Konflikt. Das bringt den Konflikt, darum schwierige Zeiten, weil diese Leute in die Gemeinde kommen und sie sagen, du, ich war schon in meiner vorchristlichen Zeit, ich war Direktor, ich war Unternehmer, ich hab's drauf, ich weiß, wie es läuft, lass mich hier mal das Ruder übernehmen, ich zeige euch, wo es lang geht. Die beanspruchen Position, die beanspruchen Anerkennung, die beanspruchen Macht. Du, ich komme von der Oper, ich war Sänger. Was ihr hier macht mit eurem Lobpreisteam, das ist Kinderkram. Lass mich mal ran. Ich war auf dem Konservatorium, ich kann spielen. Das ist ja ein Geklimper, was ihr hier macht. Ich zeige euch mal, wie es geht. Der Stolz kommt in die Gemeinde von unzerbrochenen Menschen. Und wenn Pastoren und Leiter keine Unterscheidung haben, denken, ja, wir haben schon gebetet für den Lobpreisleiter. Du bist unsere Gebetserhörung. Und sie geben jemandem Raum, der nie zerbrochen ist, der nie sich abhängig gemacht hat vom Heiligen Geist, der, bevor er spielt, nie zitternde Knie hat und sagt, Gott, wenn du nicht kommst, es wird nichts. Ohne dich wird es nicht gehen. Ich brauche dich. Keine hilflosen Gebete. Du, ich war früher in der Welt, ich habe gelehrt an Unis, bisschen Kanzel, das ist doch easy, das mache ich. Und wir denken, wir verwechseln Rhetorik mit Salbung. Und wir geben Menschen Raum, den sie von Gott her nie haben dürfen, weil wir notorientiert sind, weil wir nicht geistgeleitet sind, weil wir nicht sehen den Stolz und dieses Geltungsbedürfnis und machen wollen. Und wir lassen das in die Gemeinde und das macht die ganze Gemeinde kaputt. Dieser Konflikt besteht heute in vielen, vielen Gemeinden. In einer Gemeinde war ein Sänger im Lobpreisteam, der konnte überhaupt nicht singen. Und die Gemeinde hat gelitten unter seinem Gesang. Und sie gingen hin und haben gesagt, Pastor, bitte, wir leiden, das tut uns in den Ohren und im Herzen weh, dieser Mann kann nicht singen, der ist da fehl am Platz, bitte, bitte. Und was sagt der Pastor? Das weiß ich auch. Aber ich will ihm eine Chance geben und dass er hier diesen Platz des Dienstes hat, das wird ihn zur Heilung bringen. Menschenweisheit. Erst kommt Heilung, dann kommt Dienst. Und nicht der Platz des Dienstes, es ist ein Platz der Heilung. Das ist Menschenweisheit. Menschen irgendwie auf falsche Weise bestätigen wollen. Das ist verkehrt. Und das findet in so vielen Gemeinden statt. Und Menschen sitzen an strategischen Punkten. Kanzel, Keyboard, Kasse. Und haben keine Ahnung vom Reich Gottes, leben nicht im Heiligen Geist und ruinieren die ganze Gemeinde. Die drei Ks, merkt ihr die? Kanzel, Keyboard, Kasse. Das sind die Schlüsselpositionen. Weil dann sagt der Kassierer, nee, was ihr euch da ausgedacht habt, das geht nicht, weil der Kontostand ist so und so. Und die Eltern sagen, ja, aber Gott hat geredet. Nein, nein, das geht nicht. Er hat das letzte Wort. Und er bringt den Text in den Bettelbriefen dann, dass man Geld braucht und dass Geld gegeben werden muss. Und keiner fragt, warum hat die Gemeinde überhaupt Mangel? Warum ist sie in Not? Warum ist sie in Schulden? Warum fließen die Gelder nicht? Ich glaube an einen extrem reichen und extrem wohlwollenden und gerne gebenden Gott. Und ich glaube niemals, dass eine Gemeinde in Schulden sein soll. Never ever. Ich glaube das nicht. Wenn ich Gott wäre, ich würde seine Diener gut ausstatten. Die haben schon genug Kämpfe, die müssen nicht noch kämpfen täglich um das Geld. So, wo chronisch Schulden sind, ihr Lieben, dann müsste man mal hingucken, was ist eigentlich da faul? Und die Leichen aus dem Keller mal holen und entsorgen, damit der Segen wieder fließen kann. Gott will gerne geben, aber wir lösen das auf menschliche Art und Weise. Paulus redet davon, 1. Korinther 2, 1. Korinther 3, von diesem Kapitel 1, eigentlich bis 3, von diesem Konflikt zwischen Menschenweisheit und Gottesweisheit. Die passen nicht zusammen. Es ist nicht so, da ist Gottes Weisheit und die schafft aber nicht alles und jetzt kommt noch unsere Weisheit dazu und alles wird gut. Menschenweisheit ist ein fauler Ersatz für Gottes Weisheit und wir zahlen einen hohen Preis dafür. Paulus sagt sogar, die Menschenweisheit macht das Kreuz zunichte. Wenn das Kreuz nicht mehr gesehen wird, wenn das Kreuz nicht mehr im Mittelpunkt der Gemeinde steht, im Leben jedes Einzelnen, ja, nimm dein Kreuz auf dich täglich. Wenn das nicht in der Mitte der Gemeinde ist, dann kommt Menschenweisheit. Die einzige Möglichkeit, Menschenweisheit draußen zu halten, ist das Kreuz. Aber die Weisheit vom Menschen macht das Kreuz zunichte. Komm, wir lesen mal 1. Korinther, Kapitel 2. Und da siehst du es ganz, ganz deutlich. Paulus beschreibt seinen Dienst. Und meine Rede und Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft. Hier siehst du es ganz deutlich, es gibt zwei Formen von Glauben. Es gibt einen Glauben, der gründet sich auf Menschenweisheit und es gibt einen Glauben, der gründet sich auf Gottes Weisheit. Und die haben miteinander nichts zu tun, die passen nicht zusammen, entweder oder. Und er will nicht, dass unser Glaube auf Menschenweisheit beruht, sondern auf der Kraft Gottes. Und das ist das Kreuz. Das ist die Gnade. Wo es nichts gibt, wo wir uns noch rühmen können und aufbauen können. In der Gnade gibt es nichts zu rühmen, außer einen gnädigen Gott. Da gibt es nichts, wofür der Mensch sich noch irgendwie was einbilden könnte. Noch einmal zurück zu 2. Timotheus. Kapitel 3. Der letzte Grund, warum sie diese kraftlose, menschengemachte Religion haben, diesen falschen Glauben, der keine Power hat, sie frei zu machen von ihren Sündenketten. Der letzte Grund ist hier in Vers 7 beschrieben. Die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was hat Jesus gesagt? Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Die werden nie frei. Paulus sagt, egal wie viele Seminare die besuchen, egal wie lang ihre Bücherliste ist im Regal und ihre ganzen christlichen Aktivitäten und was sie sich alles reingezogen haben, sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ist das nicht schrecklich? Die bemühen sich doch, irgendwann muss es doch funktionieren. Paulus sagt, no way. Es wird nicht funktionieren. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und jetzt kommt die letzte und wichtigste Aussage. Und das ist genau unser Thema. Warum können sie nicht auf dieselbe Weise, Vers 8, wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Sie widerstehen dabei, sie wollen die Wahrheit gar nicht an ihr Herz lassen. Sie wollen vielleicht einen Dienst haben, sie wollen eine Position haben, aber sie wollen nicht, dass die Wahrheit in ihnen ihr Werk tut. Sie wollen das nicht. Und sie widerstehen der Wahrheit. Und wenn sie der Wahrheit widerstehen, dann kommt Gott nicht mit seiner Allmacht und überwältigt sie und gibt ihnen doch Wahrheit. Gott widersteht dem Stolzen. Ihr könnt beten, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ich werde nicht zuhören, ihr bekommt nichts von mir. Kann Gott so reagieren? Ja, er widersteht dem Stolzen. Nur dem Demütigen gibt er Gnade. Sie widerstehen der Wahrheit. Und das sind dann die Menschen, die jedes Mal, wenn es ans Eingemachte geht, ja, sexuelle Reinheit, Freiheit von Pornografie, Freiheit von Geiz, von Fresssucht, von ungesundem Medienkonsum. Geld geben in das Reich Gottes. Jedes Mal, wenn diese Dinge gepredigt werden, stehen diese Leute auf und widerstehen und reden von Gesetzlichkeit und reden von Freiheit und von Gnade und sie offenbaren einfach, die wollen ihr eigenes Ding machen. Diesen Konflikt gibt es in vielen, vielen Gemeinden und viele, viele Leiterschaften sind erpressbar von diesen Leuten. Oh, wenn sie doch ihr ganzes Vertrauen auf die Gnade setzen würden und sagen würden, und wenn ich gegen alle predige, aber Gott ist mit mir und es wird funktionieren. Vielleicht ein paar Leute werden gehen, aber Gott ist mit mir und die richtigen Leute werden kommen. Nein, wir müssen alles zusammenhalten. Es darf niemand wegbleiben. Weil wir brauchen die, um unsere Hypothek abzuzahlen. Es gibt Gemeinden, die sind Hypothekenabzahlvereine. Da geht es nur darum, das teure Gebäude noch irgendwie zu finanzieren. Das kann doch nicht sein. Ich war in einer Gemeinde, sollte dort dienen und ich habe nicht danach gesucht. Ich habe nicht geforscht. Aber jemand steckte mir die Information zu, in dieser Gemeinde, im Lobpreisteam, leben zwei in Sünde. Sie leben miteinander wie Mann und Frau, aber sie sind nicht verheiratet. Das war kurz vor meinem Dienst. Ich rief den Pastor und sage, ich habe das gehört. Ist das so? Stimmt das? Sagt er, ja. Ich sage, ich komme nicht. Er war ganz erstaunt. Wegen so einer Kleinigkeit sage ich meinen Dienst ab. Ich sage, wenn du das tolerierst, kann ich hier gegen die Wand predigen. Es wird nichts passieren, weil du mit deinem Kompromiss die Wahrheit aufhältst. Und die Wahrheit muss durch dich, durch die Leiterschaft in die Gemeinde. Die Wahrheit, das ist ein wichtiger Satz zum Mitschreiben, die Wahrheit muss durch die Leiterschaft in die Gemeinde. Denkt an diese Bischöfe, wenn die der Wahrheit widerstehen, geht nichts rein in die Gemeinde, nichts. Dann hat er sich in das Herz gefasst und hat dieses Pärchen im Lobpreisteam konfrontiert und hat gesagt, das geht nicht. Dann ist der Lobpreisleiter aufgestanden, hat sich vor diese beiden gestellt zum Pastor. Wenn du die antastest, tritt das gesamte Lobpreisteam zurück. Hast du einen juristischen Fachbegriff für sowas? Erpressung ist das. Und der arme Pastor hat zurückgeschreckt, statt zu sagen, und wenn ich am Sonntag ohne Lobpreisteam bin und muss a cappella singen, ist mir egal, aber ich werde nicht mehr Sünde tolerieren im Haus, weil ich will, dass Gott mit uns ist. Aber das hat er nicht geschafft. Kompromisse, Menschenweisheit, das ist so gefährlich. Wir dürfen nicht aus Menschenweisheit handeln, wir dürfen nicht sagen, ja, wenn wir das machen, dann passiert das und das. Nein, dann kommt die Gunst Gottes. Dann haben wir endlich Gott auf unserer Seite, weil wir auf seiner Seite sind. Ja. Ich kenne ein Leiter-Ehepaar, deren Tochter ist in die Welt gegangen, hat mit Männern rumgemacht, ist schwanger geworden und alles. Und das Erste, was sie getan haben, sie haben sich vor die Gemeinde gestellt. Und ihr sollt wissen, dass unsere Tochter, die wir lieben, ausgeschlossen wurde. Sie ist nicht mehr Teil dieser Gemeinde. Das hat ihnen Respekt gebracht. Wow! Sie lieben die Wahrheit, sie lieben Jesus mehr als ihre eigene Tochter. Und sie können es nicht akzeptieren, dass die Tochter noch Mitglied dieser Gemeinde ist. Und es hat ein paar Jahre gedauert, sie haben gebetet und die Tochter hat in tiefer Weise Buße getan, ist zurückgekommen zum Herrn mit ihrem unehelichen Kind. Der Mann war schon längst über alle Berge und Gott hat Gnade geschenkt und sie wiederhergestellt. Und ein junger Mann hat sich in sie verliebt, hat das Kind in sein Herz geschlossen und beide haben geheiratet und sie gehen mit Gott. Was wäre passiert, wenn sie gesagt haben, liebe Leute, wir können das nicht. Das ist unsere Tochter, die haben wir so lieb, das bringen wir nicht übers Herz. Sie hätten Tor und Tür aufgemacht für den Geist der Hurerei und das wäre es gewesen mit der Gemeinde. Das ist Verantwortung der Leiterschaft. Und das lernst du in keinem Seminar. Das lernst du, wenn du dieses Buch studierst und vom Heiligen Geist geprägt wirst und erzogen wirst und gelehrt wirst. Diese Leute widerstehen der Wahrheit. Und das ist die Gefahr. Das ist das, was die schlimmen Zeiten ausmacht, dass unzerbrochene Menschen, die immer noch ihr eigenes Ding machen wollen, nur jetzt auf christliche Art und Weise in die Gemeinde hineinkommen und Platz und Anerkennung beanspruchen. Und was sagt Paulus? Was haben wir zu tun mit solchen Leuten? Wir haben es schon hier gesehen, ganz klein und harmlos versteckt irgendwie. Den äußeren Schein, Vers 5, von Gottesfurcht, deren Kraft verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Siehst du die Parallele zu Galater 4? Stoß dich hinaus. Ja, aber das können wir doch nicht machen. Und was sagt denn die Gemeinde? Menschen, die nur so tun, als ob, haben in unserer Mitte keinen Platz. Sie haben eine einzige Botschaft, tu Buße, kehr um von deinem verkehrten Weg. Und wenn sie das nicht wollen, wir wenden uns ab, sagen, okay, geht ihr euren Weg, wir gehen unseren Weg. Das war die Gemeinde von Ephesus. Wir sagen immer, ja, das große Minus, und das stimmt natürlich, sie haben die erste Liebe verlassen. Aber erstmal zählt Jesus wunderbare Eigenschaften auf und ich kenne keine einzige Gemeinde, die diese Kriterien erfüllen würde. Und eine ihrer Kriterien war, sie konnten die Bösen in ihrer Mitte nicht ertragen. Ja, aber das ist ja lieblos, das ist aber krass. Wenn wir verstehen, wer die Bösen sind, dann verstehen wir, sie haben richtig gehandelt. Die Bösen, das sind genau die hier von 2. Timotheus 3, die sagen, ich weiß, was in der Bibel steht, aber du übertreibst es so krass, so kann doch keiner leben, das ist doch nicht normal. Bedenke doch, Pastor, wir sind auch alle nur Menschen. Und wo Menschen sind, da Menschels. Und du hast ja auch Dreck am Stecken oder willst du sagen, du bist so eine Sünde? Solche frechen Antworten bekommst du dann von Menschen, die du konfrontieren musst in der Sünde. Von diesen wende dich ab. Sie konnten die Bösen. Das sind die, die sagen, ich weiß, was die Bibel sagt. Aber, und dann kommen irgendwelche verrückten Erklärungen und Begründungen, warum in ihrem Fall das alles anders ist. Ich habe schon Pärchen in der Seelsorge gehabt, die haben mir erzählt, Gott hat uns erlaubt. Im Geist sind wir verheiratet, wir leben zusammen. Du, wir tun nichts Schlimmes. Gott hat uns das erlaubt. Und wenn ich dann sage, das war nicht Gott, das war der Teufel. Ja? Nein, wir haben Frieden. Wie kannst du sagen? Ich sage, das ist der Frieden vom Teufel. Wie kannst du das sagen? Ganz einfach, weil ich an einen Gott glaube, der nicht verwirrt ist. Der schreibt nicht in der Bibel, das ist Sünde. Und 2000 Jahre später sagt er, ist in Ordnung, ihr habt meinen Segen. Gott ist nicht verwirrt. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund gegangen ist. Halleluja, das ist unser Gott. Und weil er so ist, deswegen können wir ihm vertrauen. Deswegen wissen wir, wie er morgen denkt und wie er morgen entscheidet. Und wir müssen nicht sagen, ja, Bibel, okay, aber Gott, was sagst du? Nein, er sagt das. Er hat schon gesprochen. In Bezug auf Sünde und wie mit Sünde umzugehen ist. Und heute wollen viele einen Weg des Friedens und des Kompromisses und der Liebe gehen. Aber es ist nicht die Liebe Gottes. Und die Priester, Hesekiel 44, sie haben einen Auftrag, also mehrere, aber einen wichtigen. Sie sollen mein Volk unterweisen, zwischen heilig und nicht heilig zu unterscheiden. Und sie sollen den Unterschied zwischen unrein und rein erkennen lassen. Hesekiel 44, 23. Das ist der Dienst der Leiterschaft. Das ist der Dienst des Wortes, das Volk Gottes zu unterscheiden Und wir haben heute so viel Durcheinander und so viel Chaos, weil Leute nicht unterscheiden können zwischen falscher seelischer Liebe und echter Liebe, zwischen falscher Einheit und echter Einheit, zwischen falscher Demut und echter Demut, zwischen falscher Buße und echter Buße. Sie können nicht unterscheiden. Und sie sind naiv und sie sind blind und sagen, ja, aber der hat ja Buße getan. Was sie meinen ist, er hat eine Karte unterschrieben. Und das wahre Evangelium hat ein Merkmal und das ist echte Buße. Und Buße heißt nicht, ja, sorry, war nicht alles so toll. Buße heißt, ein vernichtendes Urteil über unser bisheriges Leben zu sprechen, sich komplett abzukehren und zu sagen, es war alles nichts. Es hat Gott nicht gefallen, es war unter dem Fluch, es war böse. Und jetzt wende ich mich ab von meinen eigenen Wegen und ich werfe mich in die Arme meines Erlösers. Und er ist nicht nur mein Erlöser, er ist auch mein Herr. Manche Leute nehmen Jesus als Erlöser an und haben die Idee, vielleicht später nehmen sie ihn noch als Herrn an. Wenn du Jesus nicht als Herrn angenommen hast, hast du auch nicht einen Erlöser. Das ist one package, das kann man nicht trennen. Das ist Quatsch, so etwas, so ein Denken. Und in vielen Gemeinden wird heute nicht mehr Buße gepredigt. Wird gar nicht erklärt, was das bedeutet. Vielleicht das Wort besteht noch. Aber das ist unser Problem, das ist ein altes Wort. Das versteht heute kein Mensch. Den einzigen Zusammenhang, den wir kennen mit Buße, ist Bußgeld. Und es ist genau das Gegenteil. Da geben wir eine Leistung für das Schlimme, was wir getan haben. Das ist genau das Gegenteil von was Buße ist. Buße ist, ich habe nichts zu bringen, ich habe es vergeigt. Und jetzt brauche ich deine Gnade. Das ist Buße. Und ich werfe mein ganzes Vertrauen auf die Gnade. Und ein Evangelium ohne Buße ist ein falsches Evangelium. Und ein falsches Evangelium wird falsche Gläubige hervorbringen. Weil nur das echte Evangelium bringt eine echte Bekehrung hervor. So, lass uns ein paar Schriftstellen in Erinnerung bringen. Wie fängt es an? Tut Buße und glaubt. Was ist das Erste? Nicht glauben. Wer möchte Jesus annehmen? Glaub doch an Jesus. Das ist dummes Zeug. Das ist dummes Zeug. Ja? Nirgendwo siehst du im Neuen Testament, dass sie rausgingen und haben verkündigt, Gott liebt euch alle. Nirgendwo siehst du das. Aber wir denken, das ist das Evangelium. Aber wenn der Mensch so ist, wie ich ihn vorhin beschrieben habe, dann geht diese Botschaft ins Leere. Die verfängt nicht. Ich kann mich erinnern, als Drogentyp sitze ich da in meiner Heimatstadt auf der Domwiese. Das war der Platz, wo sich die Freaks alle getroffen haben. Und ein junger Mann kommt zu mir, ganz aufgeregt, begeistert. Weißt du, Jesus liebt dich. Weißt du, was ich gesagt habe? Okay, kann er ruhig. Wenn ihm das ein Bedürfnis ist, bitte. Bin tolerant, kein Problem. Kann er ruhig. Das wird nie dazu führen, dass das tote Gewissen wieder erweckt wird und dass Menschen ein Bewusstsein bekommen, dass sie sich gegen Gott gestellt haben, dass sie Feinde Gottes sind. Philippus ging hin, er predigte das Reich Gottes. Was heißt das? Da ist ein anderes Reich, da ist ein König. Und ihr seid in einem falschen Reich. Ihr seid in einem Reich, das untergehen wird. Und wenn ihr nicht von dem untergehenden Boot abspringt, ihr werdet mit diesem Reich untergehen. Aber da ist der König und der bietet euch an. Ihr könnt desertieren und ihr könnt unter seiner Herrschaft zu seinen Bedingungen ein neues Leben leben. Ihr könnt wechseln aus dem bösen Reich in das Reich des Lichtes. Aber jetzt im Moment, egal was ihr über euch denkt, ihr seid im falschen Reich. Ihr seid unter dem Gericht, unter dem Zorn Gottes. Das weckt Verantwortungsbewusstsein, das weckt ein totes Gewissen, das weckt auf, meine Güte, vielleicht ist das wirklich so, habe ich denn wirklich gesündigt? Und dann kann der Heilige Geist uns zeigen, wie unsere Gesinnung war Gott gegenüber. Aber Gott liebt dich. Was bringt das? Bevor die gute Botschaft kommt, muss die schlechte Botschaft kommen. Sonst funktioniert es nicht. es funktioniert. Das ist, was sie gepredigt haben, den frommen Juden. Ihr, die ihr denkt, ihr seid fromm, ihr habt euer ganzes Leben auf die Hoffnung des Messias gesetzt, ihr habt ihn nicht erkannt, ihr habt ihn umgebracht. Als sie das hörten, drang es ihnen durchs Herz. Da war nicht die Botschaft, ach, ist alles gut und kommt doch zu Papa und kuscheln bei Papa und alles ist in Ordnung. Ihr seid auf der falschen Seite, ihr habt es vergeigt. Ihr seid Feinde Gottes. Das schnitt da, in dem Moment, wo ihnen ihre Schuld vorgehalten wurde, da schnitt das Schwert des Herrn ihr Herz. Es drang ihnen durchs Herz. Und wenn wir noch einmal eine Reformation und eine Erweckung sehen wollen, dann brauchen wir wieder scharfe Schwerter. Dann brauchen wir wieder Predigten, die durchs Herz schneiden. Das ist, was wir brauchen. Und wie die zustande kommen, das werden wir heute Nachmittag hören, der Prediger und Gebet. Ich freue mich schon so sehr da auf Helmut, so sehr. Und dann geht es heute Abend weiter, der Prediger und das Wort Gottes. Was gibt es denn dazu zu sagen? Halleluja, Halleluja. Apostelgeschichte 20, Vers 20 und 21. Paulus hat verkündigt und gelehrt, öffentlich und in den Häusern, da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte. Diese Reihenfolge ist nicht zufällig. Buße kommt vor Glauben, weil wirklicher Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und Gott schenkt diesen Glauben, wenn wir Buße tun, wenn wir umkehren. Und wir müssen unbedingt aus unserem frommen Ghetto raus. Und wenn wir schon das Wort Buße benutzen, wir müssen erklären, was wir damit meinen und nicht einfach das Wort nur nehmen und die Leute wissen schon. Nein, ein Heide auf der Straße kann mit dem Wort Buße nichts anfangen. Überhaupt nichts. Er versteht nicht, wovon du redest. Wir müssen es erklären. Eine gute Erklärung für mich ist, statt Buße zu sagen, bedingungslose Kapitulation. Das wäre ein Begriff, den verstehen die Leute. Bedingungslose Kapitulation. Denkt an das Ende des Zweiten Weltkriegs, als nachdem Hitler sich umgebracht hat, die Generale zogen in die Lüneburger Heide zu den Alliierten und sagen, wir wollen Friedensverhandlungen. Und die Alliierten waren klug genug. Die haben gesagt, oh Frieden, ja endlich Frieden, nach so langer Zeit Krieg, endlich Frieden, wunderbar, komm her, wir verhandeln. Was haben sie gesagt zu den Generälen? Geht nach Hause, es gibt keine Friedensverhandlung, es gibt nur eins, bedingungslose Kapitulation. Und wenn ihr dazu bereit seid, könnt ihr wiederkommen. Knallhart. Aber nicht, weil sie böse waren, weil sie gewusst haben, wenn das mit Stumpf und Stiel nicht ausgerottet wird, dann geht dieses Krebsgeschwür, dieses nationalsozialistischen Geistes, das geht immer weiter. Es muss einen Break geben, es muss einen Schnitt geben. Und bedingungslose Kapitulation funktioniert ganz einfach. Hier ist ein weißes Blatt Papier, okay, und da unten darfst du unterschreiben. Wir werden später uns die Bedingungen ausdenken und die schreiben wir dann hier oben rein. Und du hast schon unterschrieben. Und es wird nichts verhandelt, gar nichts. Das ist bedingungslose Kapitulation. Und das ist, was ein Mensch tut, wenn er sich Gott überantwortet. Ohne Bedingungen, ohne Verhandlungen, ohne, hey, ich will dir nachfolgen, aber erst muss das und bitte so. Und ich will dir nachfolgen, aber versprich mir, dass ich auch heiraten darf. Oder dass ich nicht ins kalte Grönland als Missionar muss oder irgendwas. Es gibt keine Bedingungen, es gibt keine Verhandlungen. Bedingungslose Kapitulation, hier bitte unterschreiben. Und wenn du das Menschen klar machst, dann werden die nicht in Massen gleich strömen. Aber die dann kommen, die wissen, was Bekehrung ist. Wir haben mit einer Frau zu tun gehabt, die war tief in der Esoterik. Dann war sie angesprochen, war in der Versammlung, der Heilige Geist hat sie berührt. Sie hat geweint und sie hat verstanden, Jesus ist da. Und sie wollte Jesus annehmen. Was sagt das Wort Gottes? Buße muss Werke haben. Buße muss klare Früchte bringen. Und ohne Früchte ist eine Buße nicht echt. Wir haben gesagt, das bedeutet, dass du deinen ganzen Zauberkram wegschmeißen musst. Wir werden das alles, was brennbar ist, verbrennen, wenn du soweit bist. kannst alles bringen, wir machen ein Lagerfeuer und es wird alles verbrannt, deine Bücher und alles. Ja, aber meine teuren Klangschalen, die haben so viel gekostet, kann ich die nicht bei eBay verticken? Ich meine, dann habe ich noch Geld und kann noch in die Kirche spenden. Es muss alles vernichtet werden. Und sie muss ihre Klangschalen zerdeppern. Nicht wir tun das. Sie selber muss das Zeug ins Feuer geben. Sie selber muss das zertrümmern. Ihre Götzen, ihre Buddha-Statuen und all das. Sie muss das tun. Nicht wir machen das für sie. Wir weisen nur, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Hausputz. Und er hat gesagt, oh, das muss ich mir überlegen. Das ist bitter. Ja, geh nach Hause, überleg. Und es wurde weiter für sie gebetet und ich weiß nicht, nach 2, 3 Wochen hat sie gesagt, ich bin bereit. Ich bringe mein ganzes Zeug, ich lasse alles los. Ich lösche mein Adressverzeichnis, ich ändere meine Website. Radikaler Schnitt, das ist Bekehrung. Und wir haben so wenig knackige, echte Bekehrung von Finsternis zum Licht, weil wir so lasch predigen, ihr Lieben. Weil wir sagen, Gott liebt dich und komm doch zu Jesus. Ach bitte, bitte, nimm doch, Organist, kannst du schon mal was Gefühlvolles spielen. Und dann so wie ich bin, so komme ich. Ja, aber ohne Buße und das funktioniert nicht. Das funktioniert. Und das ist, warum in aller Regel unsere Evangelisationen minimale bis null Ergebnisse haben. Und die 1, 2, die da sich bekehren, sind oft Fehlgeburten, wo Leute nie durchgebrochen sind, weil sie nicht Buße getan haben. Mach ein Bibelstudium über Buße. Und hier hast du ja auch in dieser Schriftstelle Buße zu Gott und Glauben. Apostelgeschichte 26. Ja, er hat den Heiden verkündigt, sie sollen Buße tun, sich zu Gott bekehren, indem sie Werke tun, die der Buße würdig sind. Wenn da keine Werke sind, nicht um gerettet zu werden, aber die beweisen meine Ernsthaftigkeit. Deswegen hat Jesus zu einem reichen Jüngling gesagt, gib alles weg, gib es den Armen und dann komm. Weil das war sein Götze. Jesus wollte doch nicht sagen, es ist Sünde, Geld zu haben. Aber es ist Sünde, wenn Geld dich hat. Das ist Sünde. Und deswegen hat er zu dem gesagt, gib alles weg und dann komm. Und er war betrübt, weil er nicht bereit war. Und Jesus liebte ihn. Und es heißt nicht, als der dann wegging, ach weißt du, es war ein bisschen zu tough, was ich gesagt habe. Pass auf, gib nur die Hälfte weg oder ein Drittel. Jesus hat nicht versucht, ihn zu besänftigen und es ihm leichter zu machen. Das ist Jesus, 100% oder gar nicht. Das ist wirklich das, worum es geht. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich wusste, dass ich wieder Probleme kriege, aber ich werde sie meistern in Jesu Namen. Und die wichtigen Dinge aus dem Konzept noch. Bitte holt euch das Konzept. Da ist so viel mehr drin, als was ich hier bringen kann. So, das wahre Evangelium, hier ist ein guter Satz, ist eine unerträgliche Botschaft für den Selbstgerechten. Das wahre Evangelium ist eine unerträgliche Botschaft für den Selbstgerechten. Und wir dürfen die nicht abmildern. Wir dürfen das nicht softer machen. Wir dürfen die Bedingungen nicht aufweichen. Dann kommen wir auch zur richtigen Bekehrung. Und deswegen reagiert der Sünder und der Selbstgerechte so heftig auf das wahre Evangelium. Und hier ist das Problem. Für den Prediger, dass er kennen und überwinden muss. Und das heißt Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit. Was ist Menschenfurcht? Menschenfurcht ist, ich will Menschen nicht verärgern. Ich will keine Konflikte. Ich will ihnen zum Mund reden, selbst wenn es nicht meine Überzeugung ist, weil Frieden ist das Allerhöchste und ich muss Konflikte um jeden Fall vermeiden. Und ich fürchte Ablehnung, ich fürchte verworfen zu werden, als ein schlechter und ein schlimmer Mensch irgendwie von ihnen dann dargestellt werden, besonders wenn das einflussreiche Persönlichkeiten sind. Und deswegen kriechen wir und versuchen sie zu gewinnen, aber nicht für Christus, sondern für uns. Menschenfurcht und Menschengefälligkeit sind zwei Seiten einer Medaille. Und unser Dienst wird erst dann wirklich Frucht bringen, wenn Gott dieses Wunder getan hat, dass wir von dieser Sucht, ich möchte gemocht werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte keine Ablehnung, ich möchte keine Kritik, ich will einfach nur Frieden, wenn wir von dieser Sucht, die wir alle haben im Herzen, befreit werden, dann erst wird unser Dienst effektiv werden. Glaub es mir. Und wie viel sehen wir an sogenannten Dienst, wo dieser Schnitt nie passiert ist. Und dann haben wir all diese Probleme, die wir haben. Wir haben evangelikale Missionare. Also evangelikal im Sinne von glauben nicht an Heiligen Geist und die Wirkung des Geistes, Sprachengebet und so weiter. Und sie sind draußen auf dem Missionsfeld und erleben Dämonen, erleben das Finstere. Und sie kommen in die Erfahrung des Heiligen Geistes, werden geisterfüllt, sprechen in Zungen und erleben, wie Gott ihren Dienst auf einmal auf wundersame Weise gebraucht. Aber in ihrem Rundbrief taucht das nie auf. Wenn sie zurückkommen und die Heimatgemeinden abklappern, um wieder Geld zu sammeln für die nächste Missionsreise, sie werden nie erzählen, was sie erlebt haben. Weil sie genau wissen, das wird nicht akzeptiert. Und sie werden ausgeschlossen werden, wenn sie sich zu dieser Wahrheit stellen. Weil das ist ein Agreement. Wer da ausbricht aus dieser Konformität, wer da nicht mehr übereinstimmt, Heiligen Geist, das gibt es nicht, das brauchen wir nicht, das ist gefährlich, das ist schwärmerisch. Wer da ausbricht, wird geächtet. Bis zum heutigen Tage ist das so. In gewissen Kreisen. Und manche von euch haben Kontakt zu solchen Kreisen und die wissen ganz genau, wovon ich spreche. Und das ist nicht Stehen zur Wahrheit. Stehen zur Wahrheit wäre, meine Geschwister, genauso wie ich, wurden belogen. Und das Kostbarste und Wichtigste nach der Erlösung, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und diese wunderbare Erfahrung, dass ich im Geist beten kann und dass das Beten im Geist mich aufbaut und stark macht, das haben meine Geschwister nicht, weil sie im Gefängnis sind, weil sie das nicht hören dürfen, weil das gefährlich ist, weil das Spaltung bringen könnte. Und aus lauter Rücksicht, um den Status quo zu halten, um den Frieden zu halten, werde ich das Kostbare, was ich bekommen habe, nicht den Menschen weitergeben. Das ist unecht. Das ist lieblos. Das ist nicht die Wahrheit. Was war die Devise von Paulus? Ich habe den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt und nichts zurückgehalten. Es geht nicht darum, ob deine Konfession das akzeptiert. Es geht darum, ob du es im Licht des Heiligen Geistes in deiner Bibel siehst. Und um nichts anderes geht das. Ja, aber wenn ich das verkündige, dann schmeißen die mich raus. Okay, guten Flug. Du wirst von Menschen verworfen werden, aber du wirst eine Anerkennung im Himmel bekommen. Und du musst entscheiden, was ist dir wichtiger? Ein Vater im Himmel, der lächelt und sagt, ich bin stolz auf dich. Ich freue mich, dass du um meines Sohnes willen, um der Wahrheit willen, das auf dich nimmst, freiwillig. Und ich werde dich segnen. Das ist, worum es geht. Entweder wollen wir die Gunst von Gott oder wir wollen die Gunst von Menschen. Du kannst nicht beides haben. Das wird nicht funktionieren. Und wir müssen durch diese Erfahrung durch, wie Josef, wie David, wie Jesus, wie Mose. Wir müssen durch diese Erfahrung durch, von der religiösen Community verworfen zu werden. Das ist notwendig. Und das tut ein tiefes, heilsames Werk in uns, wo wir uns auf eine Art und Weise auf Gott werfen, weil wir nichts anderes mehr haben. Und ich bin Gott so dankbar, so dankbar, dass er uns erlaubt hat, mir und meiner Frau vor gut 30 Jahren durch diesen Prozess zu gehen, wo wir losgeschnitten worden sind von diesem Leben in der Heuchelei und in den Kompromissen und wo wir alles verloren haben. Wir haben unseren ganzen Freundeskreis verloren, wir haben die Gemeinde verloren, wir haben unseren Dienst verloren, wir haben alles verloren. Und ich dachte, okay, jetzt gehe ich zur Müllabfuhr, weil ich habe keine Berufsausbildung, weißt du? Das hat was mit meiner Biografie zu tun. Ich war ja berufsmäßig Hippie. Ja? So, dann, okay, was kannst du machen? Na ja, dann gehst du zum Müllabfuhr. Aber lieber Müllabfuhr, als weiter in dieser Heuchelei zu leben. Und da fing unser Dienst erst wirklich an. Diese größte Krise in meinem geistigen Leben war die Geburt unseres Dienstes. Und ich preise Gott wirklich mehrmals im Monat für diese Gnade, dass er uns erlaubt hat, durch dieses durchzugehen, was das Schlimmste und Schwerste war, was ich jemals in meinem Leben durchgemacht habe. Ich preise Gott und sage, oh, danke, danke, danke. Es war es wert. Es war es wert. Und hier ist der Punkt. Wie kommen wir aus dieser Falle der Menschenfurcht und der Menschengefälligkeit heraus? Es gibt nur einen einzigen Weg. Und das ist die Furcht des Herrn. Entweder wir fürchten Menschen oder wir fürchten Gott. Und noch einmal, Furcht vor Menschen, Menschenfurcht, heißt nicht, oh, da kommt der Mensch, ich habe Angst. Das ist nicht Menschenfurcht. Sondern ein Herz, was darauf gerichtet ist, immer gut anzukommen, immer akzeptiert zu werden, immer der Nette, der Liebe, der Friedvolle, der Akzeptierte zu sein. Niemals anzuecken, niemals zu konfrontieren, niemals zu riskieren, dass die Funken fliegen. Immer nett sein wollen. Jesus war nicht nett. Guck dir das an. Und das ist auch ein Symptom unserer Zeit, dass dieses wichtige Thema, was durch alle Evangelien sich durchzieht und ganz viel Platz einnimmt, der Konflikt Jesus und die Pharisäer, kommt in den allermeisten Gemeinden in der Verkündigung nicht vor. Ja, es wird ausgelassen. Warum? Weil der religiöse Mensch damit nichts anfangen kann. Er versteht nicht, was ist der Sinn dahinter. Warum hat der Heilige Geist so viel Platz verschwendet in den Evangelien, um sich diesem Thema zu widmen, um zu zeigen, wie Jesus, wie Gott reagiert auf eine elende, heuchlerische, verlogene Menschenweisheit, die sich tarnt als Frömmigkeit. Und wir sind seine Nachahmer. Herzlich willkommen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von einem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Paulus sagt, rede ich denn jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, wäre ich nicht Christi Knecht. Galater 1, Vers 10. Entweder oder. Das geht nie zusammen. Und wir brauchen diesen Mut, wenn wir das entdecken, dass wir eine Tendenz haben, Menschen zum Mund zu reden oder wenn sie blödsinnige Dinge sagen gegen Gottes Wort, ihnen zu widersprechen. Wir denken uns unseren Teil und wir sagen, nee, ich stimme mich überein. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Wir müssen zur Wahrheit stehen. Die Bibel sagt, die Wahrheit in Liebe bekennen. Das ist, was wir sollen. Die Wahrheit in Liebe bekennen. Und schon hast du zum ersten Mal in deinem Leben Verfolgung. Und das Wort Gottes erfüllt sich in deinem Leben. Ihr werdet verfolgt werden, ihr werdet gehasst werden. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das hat er uns versprochen. Und die menschliche, nette, friedvolle Religion klammert all das aus. Und sagt, dank sei Gott, dass wir nicht in Verfolgung leben. Weißt du, warum die Gemeinde nicht in Verfolgung lebt? Weil sie ihre Stimme nicht erhebt für die Wahrheit. Und das wird sich ändern, weil eins meiner grundlegenden Ideen über den Dienst ist, bevor Jesus wiederkommt, wird es eine herrliche, siegreiche, überwindende, mit Gottes Kraft ausgestattete Gemeinde geben, die der ganzen Welt auf eine Art und Weise das Evangelium bringt, wie das seit den Tagen der Apostel nicht mehr gewesen ist. Ich habe jetzt nicht Zeit, das zu entwickeln und zu zeigen im Wort Gottes, aber du kannst es selber studieren und rausfinden und sagen, ist nicht, glaube ich nicht, guck ins Wort und du wirst es finden. Halleluja. Ach, hier ist ein schönes Zitat von einem der wunderbarsten Bibellehrer, die ich je getroffen habe, David Pawson. Zitat: Ich bin kein Mensch, der um den heißen Brei herumredet. Ich spreche Dinge direkt an, wo immer ich mich bewege. Vor Jahren gab ich dem Herrn ein Versprechen. Ich sagte, Herr, hier ist mein Mund. was immer du mir aufträgst zu sagen, das werde ich sagen, unabhängig von den Kosten oder Konsequenzen. Das habe ich ernst gemeint. Dank der Gnade Gottes habe ich dieses Versprechen halten können. Auf diese Weise wird man zwar kein populärer Prediger, aber bekannt wird man allemal. So ist es nur einmal, so bin ich. Ich glaube, der Herr hält nach Männern und Frauen Ausschau, die ihren Mund öffnen und die Wahrheit sagen werden, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. So wie sie nun mal ist, ohne Furcht vor den Menschen, ob es sich um Männer oder Frauen handelt. Oder sagen wir, um hochstehende Persönlichkeiten. Das spielt keine Rolle. Ich war eingeladen in einen christlichen Werk, ein Seminarhaus, die Seminare machen und Leute einladen, dort teilzunehmen, das Wort zu hören. Ich war eingeladen zu sprechen. Und ich wurde gebeten, über Jüngerschaft zu sprechen. Oh, ich liebe dieses Thema, weil das ist, was wir brauchen. Und wenige Wochen vor meinem Dienst kriege ich auf einmal mit, dass der Leiter von diesem Werk engste Verbindung hat zur katholischen Kirche und da zusammenarbeitet und offene Türen da hat. Und dann habe ich gedacht, das könnte jetzt ein Problem geben. Weil eins der grundlegenden Ideen bei mir von Jüngerschaft ist, eins der ersten Schritte, ich nenne das Abhängen der Vergangenheit. Alle Verbindungen kappen zu allen religiösen Strömungen, Lehren und Bewegungen, die nicht aus dem Heiligen Geist und aus dem Wort sind. Und das bedeutet auch Austritt aus der geliebten katholischen Kirche. Ich glaube nicht, dass jemand wirklich konsequent Jesus nachfolgen kann, solange er unter der Autorität des Papstes ist. Ich glaube das nicht und ich habe Gründe dafür, das zu glauben. Also rief ich den Leiter an und sagte, hier haben wir ein Problem. Ich soll über Jüngerschaft lehren, aber eins der ersten Dinge wird sein, nach Bekehrung, richtiger Buße, Abschneiden der Vergangenheit und dazu gehört zu erklären aus dem Wort über die Autorität Jesu und seinen absoluten Anspruch an das Leben des Jüngers, auszutreten aus allen religiösen Verbindungen inklusive katholische Kirche. Ist das in Ordnung? Ich weiß, du hast Kontakte zu den Katholiken, hast da offene Türen. Könntest du das ertragen, dass in deinem Hause das gelehrt wird? Du musst es ja nicht selber glauben, aber habe ich die Freiheit, das zu sprechen? Und die Antwort war klipp und klar, sowas gibt es in meinem Haus nicht. Ich sage, alles klar, habe ich verstanden. Dann such dir einen neuen Referenten, ich bin draußen. Ich bin nicht käuflich, ihr Lieben. Ich komme nicht mit drei Viertel der Wahrheit. Entweder ich darf die Wahrheit predigen ohne Maulkorb oder das ist nicht mein Dienst. Das ist nicht mein Platz. Wir sind nicht käuflich. Wir gehören Jesus und wir sind verpflichtet vor ihm. Jesaja 51. Ich hoffe, dass es stimmt. Es steht hier nicht in diesem Konzept, aber ich meine, dass es doch da sein muss. Vers 12. Jesaja 51, Vers 12. Ich bin es, der euch tröstet. Wer bist aber du, dass du dich vor den sterblichen Menschen fürchtest, vor dem Menschenkind, das wie Gras dahingegeben wird, und dass du den Herrn vergisst, der dich gemacht hat? Wenn wir in Menschenfurcht sind, haben wir in der Realität, in der Praxis Gott vergessen. Und die einzige Art, aus der Menschenfurcht erlöst zu werden, ist, dass wir uns ganz auf Gott wenden, dass wir die Gesinnung Jesu annehmen. Was war seine Gesinnung? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war Jesus. Auch wenn es Konflikte gibt, auch wenn es Leiden gibt, auch wenn es mir den Tod kostet, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das ist Hingabe, das ist Vertrauen, das ist Glauben an Gott. Alles andere ist Menschenwerk, halbe Sachen. Kolosser 3. Da sehen wir es im Klartext, dass die Alternative zur Menschenfurcht Gottesfurcht ist. Vers 22, das ist eine Anweisung an die Sklaven. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. Augendienerei ist, ich tue etwas, um gesehen zu werden, um belohnt zu werden, um anerkannt zu werden, um angenommen zu sein. Und sie sollen das nicht tun in dieser Gesinnung, sondern, was ist die Alternative statt dieser Menschengefälligkeit? In Einfalt des Herzens. Als solche, die Gott fürchten. Einfalt des Herzens ist eine Beschreibung, was das Wesen von Gottesfurcht ist. Und wenn du das nachschlägst, weil das ist auch so ein altes Wort, was wir heute nicht mehr benutzen, Einfalt. Und wenn wir es benutzen, hat es einen völlig anderen Sinn. Wir reden von einfältigen Menschen. Aber das ist was ganz anderes. Und da müssen wir mal ins griechische Lexikon gucken. Und das kann jeder von euch, der Deutsch lesen kann. Es gibt nämlich griechische Lexika auf Deutsch. Da musst du kein Griechisch können, aber das kann dir erklären, was das Wort bedeutet. Und dieses Wort Einfalt ist die Gesinnung, die Gott wohlgefällig ist gegenüber Christus. Dieses Wort Einfalt bedeutet Ehrlichkeit, Geradheit, Aufrichtigkeit. Das kommt ein zweites Mal vor und das ist auch eine ganz wichtige Passage, 2. Korinther 11, wo Paulus über die Verführung spricht, die der Teufel veranstaltet. Und die Verführung, so sagt er dann in Vers 4, geschieht durch Verkündigung eines falschen Evangeliums, eines falschen Jesus. Und er macht diese erschreckende Warnung. Wer sich dem öffnet und wer das akzeptiert, bekommt einen falschen Geist. Der religiöse Geist. Und weißt du, was der religiöse Geist tut? Der macht dich vollkommen immun für die Wahrheit. Du kannst die Wahrheit hören, du verstehst sie nicht mehr. Du verstehst sie nicht, weil du schon so viel Kompromisse gemacht hast, dass einfach die Falle zugeschnappt hat. Und mit den klarsten Aussagen in der Schrift kommst du nicht mehr klar. Und du kannst nicht mehr überführt werden. Oder je nachdem, wie weit du in dem Prozess fortgeschritten bist, je weiter, umso schwieriger. Das ist eine Täuschung. Und das gefährliche Merkmal einer Täuschung ist, dass man nicht glaubt, dass man getäuscht ist. Das ist das Gefährliche an der Täuschung, dass man glaubt, dass man richtig ist und die anderen sind getäuscht. Also religiöse Täuschung ist eine gefährliche Sache. Und der Schutz vor Verführung, Paulus nennt es so in 2. Thessalonicher, wir werden verführt, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Weil Wahrheit ihnen nichts bedeutet. Weil Wahrheit für sie einfach nur ein theoretischer Begriff ist, der aber mit ihren Entscheidungen, mit ihren Handlungen nichts zu tun hat. Und wer so über Wahrheit denkt, hat das Evangelium nicht verstanden. Ich will euch eine traurige Geschichte erzählen, die mir berichtet worden ist. In einer Gemeinde, Frauenkreis. Frauen unterhalten sich und sie reden über staatliche Zuwendungen, die ihnen dazustehen. Und dazu muss man Papiere ausfüllen und muss erstmal die Karten auf den Tisch legen und sagen, was man hat und so weiter, damit dann entschieden werden kann, ob der überhaupt disqualifiziert ist, diese Unterstützungsgelder vom Staat zu bekommen oder ob der genug hat und nur noch mal extra irgendwas irgendwie sich einstecken will. Und dann berichtet eine Schwester, ja, ich saß da vor dem Formular und ich war gezwungen zu lügen. Weil sie wusste, wenn ich aufschreibe, was ich wirklich habe, bin ich disqualifiziert, ich kriege die Unterstützung nicht. Ich war gezwungen zu lügen. Und das noch größere, die noch größere Überraschung war, dass keiner von den anderen Frauen gesagt hat, hallo, sag mal, hast du noch alle? Du warst nicht gezwungen zu lügen, du warst habgierig und deine Habgier hat gesagt, egal wie, ich muss das Geld haben, ob ich es verdiene oder nicht, ich will es haben und es geht mir nicht um Wahrheit, sondern es geht mir um Geld. Keine von den Frauen hat sie konfrontiert. Vielleicht haben sie auch alle geschummelt bei den Anträgen. Keine Wahrheit, keine Hingabe an die Wahrheit. Und Paulus sagt, Menschen werden verführt, wenn sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben. Ich habe so viele Leute getroffen, die sich Jahre und Jahrzehnte gläubig nennen, die noch nie in ihrem Leben die Entscheidung getroffen haben, ich nehme jetzt die Liebe zur Wahrheit an. Das hat nämlich praktische Konsequenzen. Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig und schärfer als jedes, wo ist unser Licht geblieben? Als jedes zweischneidige Schwert, hat so schön geleuchtet. Und dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Wir würden heute sagen Motive. Die Gesinnung des Herzens, Motive. Das Wort will richten. Und dadurch kommen wir in die Freiheit. Aber das Wort kann erst richten, wenn wir uns unter das Wort stellen. Und wenn wir sagen, Heiliger Geist, ich schütze meine Kompromisse nicht mehr. Auch wenn ich jetzt denke, ich habe gar keine, ist mir egal, hier bin ich. Sende dein Schwert, sende dein Licht, sende deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg. Offenbare mir, wo ich schummle, wo ich mich betrüge, meine Frau betrüge, meine Gemeinde betrüge, offenbare mir, wo ich nur so tue, als ob, und wo ich in Wirklichkeit ganz andere Motive habe. Offenbare mir das. Ich stehe unter dem Wort. Und was der Heilige Geist mir offenbart, das werde ich tun, koste es, was es wolle. Ihr Lieben, falls du noch nie so ein Gebet gebetet hast, ich warne dich, das ist ein gefährliches Gebet. Das ist ein so gefährliches Gebet. Ich will eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Großes Seminar, viele Leute. Und so nach dem zweiten Tag komme ich so richtig in Fahrt und die Salbung fließt und ich werde ein bisschen lockerer. Und dann erzähle ich Sachen aus meinem Leben. Und da war da so eine gewisse Geschichte, da habe ich noch so eine Nuance gegeben. Da habe ich ein Detail angefügt, was gar nicht stattgefunden hat. Also auf gut Deutsch, ich habe gelogen, ich habe übertrieben, ich habe was erzählt, was gar nicht stimmte. Und in dem Moment, als es aus dem Mund war, ich dachte, oh Hilfe, ich weiß ja, das stimmt gar nicht, was habe ich gemacht? Ich fühlte mich so elend, ich fühlte mich so furchtbar, habe schnell versucht, meine Messe zu Ende zu bringen und ging auf mein Zimmer und sagte, Herr, ich weiß, es war total daneben, vergib mir bitte, es war falsch, ich werde es nie wieder tun. Der Himmel war aus Beton. Kein Angesicht Gottes, was leuchtete über mir. Es war einfach wie Beton. Und ich dachte, ich muss mehr Buße tun. Ja, Herr, wirklich, also ehrlich, ich verstehe es. Ja, du hast erregt, es ist schlimm und es soll nie wieder vorkommen. Und jetzt vergib mir. Beton, Schweigen, nichts. Sag, Herr, was ist los? Und dann habe ich in einem Augenblick verstanden, das ist keine Buße, das ist Jammern. Und ich habe, Herr, ich habe verstanden. Morgen, wenn mein Seminar weitergeht, das Erste, was ich tue, bevor ich teache, ich sage der Gemeinde, ich habe sie belogen. Ich habe eine Geschichte erzählt, die gar nicht gestimmt hat. Ich habe euch belogen, bitte vergebt mir. Und in dem Moment, wo ich dem Herrn das versprochen habe, der Beton war weg, das Angesicht Gottes leuchtete und alles war wieder gut und ich hatte Frieden. Und nächsten Morgen ging ich hin und sagte, Leute, bevor es jetzt ins Wort geht, ich habe euch angelogen und es tut mir so entsetzlich leid. Es war verkehrt. Ich als Diener Gottes, als Diener der Wahrheit, habe ich was vorgemacht und es tut mir so leid. Weißt du, was dir da als Prediger durch den Kopf geht? Mach das bloß nicht. Wenn du das machst, die werden dir ja nichts mehr abkaufen. Die sagen, jetzt schwindelt er schon wieder. Die werden dir nichts mehr abkaufen. Du musst deinen Ruf bewahren. Du musst deine Integrität schützen. Du musst weise sein. Ganz weise sein. Und du darfst auf diese Einladung zur Weisheit, der fleischlichen Weisheit, nicht eingehen. Du musst sagen, Wahrheit ist Wahrheit und ich bin der Wahrheit verpflichtet. Ein paar Monate später ist mir dasselbe Ding nochmal passiert. Nur glücklicherweise in der letzten Einheit. Da gab es keinen nächsten Morgen mehr, wo ich vor den Leuten stehen musste. Ich habe gesagt, Herr, das war verkehrt, ich weiß es. Leider ist ja jetzt die Chance vorbei, das noch in Ordnung zu bringen. Und ich fühlte mich so richtig gut dabei. Und er sagt, doch, es gibt einen Weg. Ich sage, wie? Du kannst zu Hause noch eine kleine, das Seminar hatte, glaube ich, 5 Einheiten, du kannst noch eine kleine 6. Einheit hinzufügen, nur wenige Minuten. Und die lautet, liebe Geschwister, ich habe euch belogen. Und das schickst du dem Pastor und das kommt mit auf die Website, das kommt online. Das ist nicht easy, aber es ist so heilsam. Und du sagst, okay, diese 2 Situationen reichen. Ich brauche nicht eine 3. Bitte, bitte hilf mir jetzt in der Wahrheit zu bleiben. Hilf du mir. Wir verteidigen nicht unseren schönen Schein nach draußen, wir verteidigen die Wahrheit. Wir stehen zur Wahrheit und wir erlauben, dass das Schwert des Herrn richten darf, was aus unserem Mund kommt, was unsere Gedanken sind, was unsere Fantasie ist, was unsere Wünsche sind, was unsere Ideen sind. Das Schwert darf richten, wir unter dem Schwert. Das ist Wahrheit höher zu achten als irgendwas anderes. Und so werden wir befreit und so kommen wir hinein, immer tiefer in diese Gottesfurcht. Und das wird uns gut tun. Und wenn du noch nie studiert hast, das ist ein Teil in meiner Jüngerschaft, studiere das Wort über Gottesfurcht. Was ist Gottesfurcht? Wie bekommst du Gottesfurcht? Welche Segnung hat es? Welchen Preis kostet es? Und so weiter. Das ist so wichtig, weil wir heute einen Glauben haben ohne Gottesfurcht. Und das ist der Grund, warum so vieles nicht funktioniert. Und wenn du das einmal studierst und als Ungelernter denkst du, Gottesfurcht, das ist Altes Testament. Heute ist Gott mein Papa, alles ist gut. Ja, und wir klopfen ihm nur auf die Schulter. Ja, Gott ist unser Vater, aber er ist auch gleichzeitig Gebieter. Und er ist der Oberste und wir sind verantwortlich vor ihm. Und wir müssen Rechenschaft geben für unser gesamtes Leben. Eines Tages stehen wir vor ihm. Das ist ein guter Gedanke, der uns immer wieder nüchtern macht. Ich kann Menschen was vormachen, aber ihm nicht. Und eines Tages stehe ich vor ihm. Und dann muss ich mich erklären. Und dann fragt er Fragen, denen ich nicht ausweichen kann. Und ich will da stehen mit einem guten Gewissen. Und ich will dieses Wort hören. Gut gemacht, du treuer Knecht. Komm in die Freude deines Meisters. Um das geht es. Halleluja. So, jetzt habe ich das Gefühl, ich darf jetzt hier mal ein Komma machen. Ich weiß, es hat etwas länger gedauert, aber ich habe noch wichtige Sachen ausgelassen. Aber das Wichtigste ist jetzt, denke ich, gesagt. Vielleicht noch eine Schriftstelle, Sprüche 23. Dein Herz trachtet täglich nach der Furcht des Herrn. Täglich. Ich kann nicht sagen, dass ich das jeden Tag tue, aber ich würde schätzen, von 7 Tagen ungefähr 5. Bete ich, Herr, gib mir die Furcht des Herrn, lehre mich zu wachsen in der Furcht des Herrn. Ich brauche das. Und bald bin ich bei 7. Wenn der Herr weiter sein Werk tut in meinem Herzen. Herr, wir danken dir so sehr, dass du ein heiliger Gott bist. Lehre uns Ehrfurcht vor deinem Wort. Lehre uns zu verstehen, wie kostbar Wahrheit ist. Und aus lauter Liebe zu dir, gibst uns die Gesinnung Jesu und du machst uns bereit, durch Leid, durch Konfrontation, durch Ablehnung durchzugehen und mit Freuden unseren guten Ruf fahren zu lassen, um dich zu bekommen, um ein Herz zu bekommen, das dich fürchtet, ein Herz, das dich erkennt. Danke, Herr, mach uns zu wahren, aufrichtigen Botschaftern. Diese Welt versinkt in Heuchelei und Lüge. Und du brauchst Männer und Frauen, die nicht mehr Teil des Systems sind, die ausgestiegen sind und die jetzt wahre Botschafter der Wahrheit sind, der Gottesfurcht. Mach uns zu solchen, hilf du uns, schenk du uns Gnade, dass wir wachsen, dass uns die Augen aufgetan werden und dass wir würdig sind, für dich zu stehen als deine Botschafter. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen.